Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Wir lieben es, Geld auszugeben, sich was gönnen. Aber kann man diesen Belohnungseffekt auch umdrehen? Sich fürs Sparen belohnen? Mit dem richtigen Mindset und eventuell auch technischer Hilfe sollte das möglich sein, sagt zumindest unser heutiger Gast. Martin Kranig ist Co-Founder der App Monkey, die sich dem Thema Sparen widmet. Mit ihm sprechen wir heute über die psychologischen Hintergründe und holen uns ein paar Tipps, wie Sparen Spaß machen kann. Bevor es losgeht, hier noch einmal der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Martin, danke fürs Vorbeischauen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert, um was es heute geht. Das Leben wird immer teurer und das merkt man einfach. Das ist nicht seit gestern, sondern schon seit Monaten, wenn nicht Jahren. Zum Sparen bleibt da eigentlich meistens wenig. Warum würdest du sagen, ist es trotzdem wichtig, was auf die Seite zu legen?
Ja, hallo, schön bei dir und bei euch zu sein. Sparen ist grundsätzlich aus mehrerlei Gründen wichtig. Vielleicht kurzfristig betrachtet gibt einem Sparen, also Geld auf der Seite zu legen, einfach ein Sicherheitsnetz für unerwartete Zwischenfälle, Unfälle, Jobverlust, Krankheit und versetzt einem in die Möglichkeit, diese Notfälle zu überstehen, ohne zum Beispiel einen Kredit aufnehmen zu müssen oder ins Minus zu gehen am Konto, was einen weiter unter Druck setzt. Langfristig versetzt einen Sparen auch in die Lage, die Zukunft zu planen, aktiver zu gestalten, sei es in Bildung zu investieren, in ein Eigenheim oder eben auch in die Altersvorsorge. Und das zusammen hat auch einen psychologischen Effekt. Das heißt, finanzielle Puffer zu haben, reduziert Stress, was sich einfach positiv auf die Lebensqualität auswirkt.
Du hast ja einen psychologischen Hintergrund auch und hast auch im Vorgespräch finanzielle Gesundheit erwähnt. Ist das das, was du meinst, diese finanzielle Gesundheit, um quasi sorgenfrei einschlafen zu können?
Ja, genau. Es ist so, dass Studien gezeigt haben, dass unsere physische, mentale und finanzielle Gesundheit sehr eng miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn wir finanziell ungesund leben, dann wirkt sich das zwangsläufig auf alle anderen Lebensbereiche aus. Das heißt, Geldsorgen sind heute schon der Nummer 1 Faktor für Stress, noch vor Karriere, vor Gesundheit, vor Beziehungen. Und da ist es wichtig, wenn wir ganzheitlich gesund leben wollen, dass wir eben physische, mentale und finanzielle Gesundheit in Balance bringen.
Also ich habe mir das persönlich sehr stark gedacht während der Pandemie, wo ich auch, glaube ich, im Stressfaktor sehr weit oben war und mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt auch noch finanzielle Sorgen hätte, also mir wäre es richtig schlecht gegangen. Jetzt Geld zu haben macht, obwohl man es immer wieder sagt, nicht glücklich, macht es dann eigentlich doch glücklich, beziehungsweise besser formuliert, es schützt dann eigentlich vom Unglücklichsein.
Ja, ich meine, Geld zu haben macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht nicht glücklicher, oder? Und de facto ist es so, dass Studien auch gezeigt haben, dass Geld schon glücklich macht. Und zwar in einem bestimmten Bereich. Es gibt so diesen Wert von im deutschsprachigen Raum 80.000 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr, wo gezeigt wird, dass dort drunter eine Erhöhung des Einkommens sich direkt auf das Wohlbefinden auswirkt, weil man in der Lage ist, eben über die Lebenshaltungskosten sich auch noch andere, kleinere Wünsche zu erfüllen. Über 80.000 Euro wird man dann nicht mehr wirklich glücklicher, wenn man mehr Geld hat. Mhm. Und es hängt davon ab, wie man sein Geld ausgibt. Also es zeigen auch Studien, dass wenn man Geld für den Kauf von Dingen ausgibt, dann hat man zwar einen sehr, sehr kurzfristigen Spike, aber dieser ist meistens schon mit dem Kaufprozess erledigt und oftmals fällt man sogar in ein Gefühl des schlechten Wohlbefindens, weil man so einen Kauf bereut. Mhm. Während wenn man Geld für Experiences ausgibt, Reisen, zum Beispiel, dann hält dieses Glücklichkeitsgefühl viel länger an. Das heißt, Geld kann auf jeden Fall glücklich machen, wenn man es richtig ausgibt und eine gewisse Menge braucht es einfach für das generelle Wohlbefinden.
Ich habe da auch letztens drüber nachgedacht, man kauft ja jetzt viel mehr online als früher, ne? Also ich denke mir immer, früher hat man so diese Reise gehabt, ne, zum Geschäft. Vielleicht hat man schon gewusst, was man sich kaufen will oder wollte noch ein bisschen gustieren. Dann hatte man quasi die Vorfreude, dann auch dieses dort verbleiben und sich was aussuchen und dann quasi mit dem Teil dann auch wieder nach Hause zu fahren. Und gerade bei digitalen Gütern, finde ich, ist es so, mittlerweile halt, du drückst auf einen Knopf und dann gehört es dir. Und das ist so eine kurze Reise, die ich oftmals, so wie du sagst, also der Spike ist relativ kurz tatsächlich. Ne? Und dann, ja, also bereuen ist dann die Frage, ne? Ob man es wirklich wollte, das weiß man dann meistens erst nach im Nachhinein.
Ja, vielleicht in dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, dass wenn wir Geld bar ausgeben, Cash ausgeben, dann werden dieselben Gehirnregionen stimuliert, die für physischen Schmerz verantwortlich sind. Das heißt, man spricht auch oft von the pain of paying.
Den kenne ich.
Ja, wenn man aber online oder mit Kreditkarte bezahlt, dann ist es nicht so. Das heißt, wir geben tendenziell auch mehr aus, wenn wir online einkaufen oder wenn wir mit Karte zahlen. Oder man sieht es auch oft bei Fastfood-Restaurants, dass man das so schön auf den Bildschirmen bestellt und dadurch automatisch mehr Geld ausgibt, als man es vielleicht gemacht hätte, wenn man bar bezahlt.
Ich habe damals, glaube ich, eine Studie auch gelesen, wie diese einfach das mit Kreditkartenzahlen einfach oder Bankomatkarte zahlen viel populärer worden ist. Und mir ist es bei mir selber auch aufgefallen, dass du, wenn du bar zahlst, sehr genau weißt, jetzt auch beim Supermarkt, was du ausgegeben hast, 36,20. Und wenn ich mit Kreditkarte zahle, ich keine Ahnung. Also ich ja wirklich, ich lasse mir jetzt immer die Rechnung geben, damit ich es zumindest im Nachhinein habe, beziehungsweise auf der Kreditkartenabrechnung hast du es dann. Aber ich finde eben, so wie du sagst, ne, also die Distanz ist viel größer offenbar. Online-Einkaufen, ich wollte es eh auch sagen, was es uns wahrscheinlich auch schwer macht, nicht zu kaufen, sind diese ständigen Angebote. Es ist irgendwie, man wird permanent, finde ich, zum Einkaufen so ein bisschen gedrängt. Es gibt Black Fridays, Red Mondays und was weiß ich alles. Und irgendwie kommt man von einem Angebotswahn in den nächsten. Wie schütze ich mich da am besten? Alles abdrehen?
Also ich sag, wenn man in diesem Bereich ein Problem hat oder eine Herausforderung hat, diesen Reizen sozusagen standzuhalten, dann ist wahrscheinlich der erste Schritt, sich diesen Reizen ein bisschen zu entziehen. Zum Beispiel seine Social-Media-Zeit irgendwo einzuschränken, wo man eben ständig sozusagen überflutet wird mit dem schönen Leben, vermeintlich schönen Leben anderer. Ein weiterer Tipp, um dort sozusagen ein bisschen zu entkommen, ist einfach ein Budget dafür zu haben. Sich mal zu überlegen, was nehme ich so das Monat ein, was gebe ich aus, wofür möchte ich es ausgeben und dann sozusagen diesem Entertainment-Budget ein Label zu geben, weil das zeigt eben auch die Verhaltenspsychologie, wenn wir ein Mascherl Geld geben, obwohl es grundsätzlich fungible ist, das heißt, man kann es ausgeben für was immer auch, gibt man es dann doch weniger für was anderes aus.
So wie die Leute, die ins Casino gehen und sagen, okay, mit den 100 Euro gehe ich jetzt rein und wenn die weg sind, dann gehe ich aber auch wieder nach Hause.
Genau. Und du hast es davor auch schon gesagt, online kann man zum Beispiel so schnell Geld ausgeben. Und da gibt es auch einen Trick, das ist so die 48-Stunden-Regel. Das heißt, wenn man etwas kaufen möchte und man hat zum Beispiel gerade diese Ad gesehen und denkt sich, das ist super toll, das brauche ich gerade, es in den Warenkorb zu legen, aber nicht sofort im selben Prozess zu kaufen, sondern 24 oder 48 Stunden zu warten, bevor man es dann kauft. Und man wird überrascht sein, wie oft man in diesen 24 oder 48 Stunden merkt, dass das, was in diesem Moment super cool gewirkt hat, vielleicht doch nicht so wichtig ist und man es dann wieder aus dem Warenkorb rausnimmt und doch nicht kauft.
Das heißt, wenn ich nicht mit körperlichen Schmerzen schwitzend im Bett liege, dann könnte ich es vielleicht auch wieder rausschmeißen. Dazu, finde ich, passt auch noch irgendwie der wachsende Bereich der Behavioral Finance. Den haben wir auch, glaube ich, einmal in einem unserer Vorgespräche erwähnt. Oder um jetzt das Verstehen von menschlichen Emotionen auf finanzielle Entscheidungen. Du hast dich ja damit beschäftigt, sonst würde ich es jetzt auch nicht fragen. Was versteht man darunter?
Ja, Behavioral Finance ist eben, wie du schon gesagt hast, ein Bereich der Verhaltenspsychologie, wo es eben darum geht, zu verstehen, wie gewisse Biases, die in uns stecken, unsere finanziellen Entscheidungen beeinflussen. Und das ist eben ganz interessant, hat ja auch Daniel Kahneman in seinem Buch Thinking Fast and Slow beschrieben, wie wir, wenn es generell um Entscheidungen geht, zwei Gehirne haben. Oder es gibt das eine Gehirn, das für kognitive Entscheidungen verantwortlich ist, das aber sehr langsam ist, sehr viel Energie braucht, aber für komplexe Aufgaben sozusagen zuständig ist. Und dann gibt es den Teil des Gehirns, der viel älter ist, der unterbewusst läuft, der sehr, sehr schnell abläuft und sehr viele Entscheidungen, die wir eben heute treffen, auch wenn wir so als vermeintlich logische Wesen gelten, treffen wir eben mit dem zweiten Gehirn unterbewusst. Und diese Biases, die werden eben auch in der, sage ich mal, in der Marketingindustrie ausgenutzt. Oder ein ganz ein typisches Beispiel ist dieser Anchoring Bias. Das heißt, wenn ich jemandem eine Zahl zuerst zeige, die relativ hoch ist, dann setzen wir die zweite Zahl in Relation dazu. Und deswegen sieht man eben sehr oft diese ursprünglichen Preise, die dann durchgestrichen sind und dann den neuen Preis, weil wir dann einfach diesen ursprünglichen Preis als Anker verwenden und dann dieses Produkt auf einmal sehr, sehr günstig wirkt, weil wir die Zahl nicht als absolutes sehen. Oder dieser Bias, wir sind ja grundsätzlich sehr risikoaverse Wesen und wollen Entscheidungen so treffen, dass wir glauben, wir sind sozusagen safe. Und deshalb werden wir sehr oft auch, wenn wir Produkte oder Services kaufen, drei Optionen vorgeschlagen bekommen.
Die goldene Mitte. Ne?
Genau, weil wir die Tendenz haben, in die Mitte zu tendieren. Oder? Wir wollen nicht das billigste Produkt kaufen, wir wollen aber jetzt auch nicht das teuerste kaufen. In der Mitte bin ich immer safe. Oder? Und außerdem geht es dann nicht mehr um die Entscheidung, will ich kaufen oder nicht kaufen, sondern es geht um die Entscheidung, welche dieser drei Optionen möchte ich kaufen. Und das sind alles so, wie soll ich sagen, Biases, die ausgenutzt werden. Wenn man sie versteht, kann man dem vielleicht gar nicht 100% entgegenwirken, aber ein bisschen besser reflektieren. Aber man kann diese Biases auch nutzen, um Menschen dabei zu helfen, gesündere Gewohnheiten sozusagen zu entwickeln, was eben dann so in dem Bereich Nudging, Gamification dann ausgenutzt wird.
Jetzt haben wir viel über das Ausgeben gesprochen und das ist über die Verlockungen, die es natürlich gibt und mit welchen Tricks man da zum Teil arbeitet. Jetzt lese ich immer wieder Tipps, weil man auch vom Sparen, und heute geht es ja auch um das Thema Sparen, gibt immer wieder so Tipps oder Vorschläge, wie viel man auf der Seite haben sollte, quasi als Notgroschen. Also nicht, wenn die Waschmaschine kaputt wird, oder das hast du auch eingangs, glaube ich, erwähnt. Ich habe irgendwann einmal was von 3 Monatsgehältern gelesen. Würdest du dem zustimmen? Ist das so ein Polster, wo du sagst, damit kann man arbeiten?
Ja, also zuerst mal, der Notgroschen ist wirklich essentiell wichtig, eben als dieses Sicherheitsnetz, um vor Notfällen sozusagen gesichert zu sein. Es gibt da verschiedene Meinungen, wie viel richtig und falsch ist. Ich vertrete sozusagen die Meinung, man sollte sich mal anschauen, welche Ausgaben man im Monat hat und sollte zumindest in der Lage sein, 3 Monate lang diese Ausgaben decken zu können. Und dann hängt es natürlich ein bisschen von der Lebenssituation ab, oder? Wenn man Single ist, sehr flexibel ist, einen neuen Job irgendwo anders anzunehmen, oder es ist egal, welchen Job, wenn es nur darum geht, Geld zu verdienen, dann kann dieser Notgroschen 3 Monatsgehälter bleiben. Wenn man jetzt eine Familie hat, man ist vielleicht geografisch gebunden, man ist auch jobmäßig gebunden, dann kann dieser Notgroschen auch raufgehen auf 12 Monatsgehälter. Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen von der eigenen Risikoaversität ab. Oder ich sage mal, je mehr Puffer, umso sicherer fühlt man sich. Ich glaube, zu viel Geld sollte man dann auch nicht herumliegen lassen, unter Anführungszeichen. Warum? Weil bei diesen Notgroschen ist es wichtig, dass dieser eben nicht investiert wird in Aktien oder ETFs. Der muss sozusagen jederzeit verfügbar sein, ohne ein Risiko einzugehen, dass vielleicht gerade eine schlechte Marktphase ist und man dieses Geld dann nur mit Verlust irgendwie liquide machen kann.
Dass man verkaufen muss und deshalb unabhängig vom Markt. Ja, genau. Es bringt mich eh auch zur nächsten Frage, auch dank dieses Podcasts. Wir reden über Investieren in erster Linie. Du siehst, glaube ich, diese Fokussierung auf das klassische Investieren auch ein bisschen skeptisch. Allerdings vorausgesetzt, man hat ausreichend Kapital, ist das schon aber auch irgendwie der beste Weg, sein Gespartes so ein bisschen mehr machen?
Ja, also ich glaube, das muss man, wie soll ich sagen, die Aussage, ich sehe das skeptisch, ist dahingehend, dass wenn man sich so, also die Kommunikation im Bereich der finanziellen Bildung anschaut, dann ist halt auch sehr oft durch die mediale Überkürzung, sage ich mal, die Message im Raum, Sparen ist schlecht. Sparen sozusagen ist was Schlechtes, weil durch die Inflation verliert das Geld an Wert. Was ja per se grundsätzlich mal richtig ist. Und zwar dann, wenn man Zehntausende oder Hunderttausende Euro irgendwo auf seinem Girokonto herumliegen hat, was bei einem Teil der Bevölkerung auch wirklich der Fall ist. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass 10% der Bevölkerung in Österreich sparen mehr als 60% des Vermögens an. 50% der Bevölkerung sparen gar nichts. Und bei denen kommt diese Message einfach dann falsch an. Das heißt, Sparen ist schlecht, wird von einem sehr großen Teil der Bevölkerung, und wir sehen das selber auch in unserem Business, an Anfragen und Kommentaren, die wir immer wieder erhalten, einfach gesehen zu sagen, bevor ich es spare, gebe ich das Geld aus, was eine komplett falsche Interpretation dieser Message ist, oder? Und von dem her, weil genau für diesen Teil der Bevölkerung wäre Sparen super wichtig, weil bevor man sozusagen das Sparen dieser Notgroschen bildet, einfach auch die Basis, um langfristig investieren zu können, was definitiv wichtig ist, wenn man Geld darüber hinaus zur Verfügung hat.
Also können wir den Lohnt sich das Podcast dann auch weiterhin mit ein paar Investitionstipps machen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz in eine Pause und dann würde mich interessieren, was der Martin vom Spruch "Heute gönne ich mir was" hält und warum auch ein Kinderbuch beim Sparen helfen kann.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Was hältst du vom Spruch, heute gönne ich mir was?
Grundsätzlich ist ja nicht wirklich was auszusetzen an diesem Spruch. Ich glaube, sich ab und zu mal was zu gönnen ist wichtig für die eigene Motivation auch.
Gönnst du dir was?
Ja, schon. Ja. Also doch schon ab und zu. Ich glaube, sind vor allem dann vielleicht größere Wünsche, auf die ich selber dann hinspare. Also ich, wenn es jetzt um Konsum geht, bin nicht der Konsumtyp, wo es darum geht, mir ständig neue Dinge zu kaufen, sondern es sind dann manchmal einfach größere Wünsche, auf die ich hinspare und auch reißen. Aber jetzt zu dieser Aussage, man gönnt sich was. Also grundsätzlich nichts Falsches dran. Ich glaube, ein Problem wird es dann, wenn dieses man gönnt sich was zu einer Ausrede wird, um gewisse Käufe im Nachhinein zu plausibilisieren oder wenn es dann schon anfängt, sich sozusagen ständig zu belohnen für den Montag, den man überstanden hat oder heute bin ich pünktlich in die Arbeit gekommen und jetzt gönne ich mir was, weil dann ist es eigentlich eine psychologische Ausrede, um gewisse Käufe im Nachhinein dieses schlechte Gewissen zu beruhigen und dann hat man wahrscheinlich so ein bisschen Problem.
Wir kennen ja alle das System, beziehungsweise es wird auch durch die Medien schon mehrmals durchgespült. Buy now, pay later. Das ist ja bei jeder Kreditkarte und die Firma Klarna ist ja da öfter mal auch in den Schlagzeilen gewesen. Du vertrittst das Modell Save now, buy later. Erzähl uns was darüber.
Ja, vielleicht grundsätzlich zu buy now, pay later, was es bedeutet, sich etwas zu kaufen, ohne es sofort zu bezahlen. Was ja auch ein grundsätzlich wichtiger Use Case ist, wenn es darum geht, zum Beispiel für gewisse Notfälle, für die Gesundheit, sich irgendwas zu besorgen, ohne dass man das Geld sofort hat. Aber am Ende des Tages ist buy now, pay later, soll ich sagen, ein getarnter Konsumentenkredit, was viele in der Form so nicht verstehen. Und es führt auch dazu, dass man ungesund konsumiert. Also das haben auch Studien gezeigt, man gibt mehr aus, als man sich eigentlich leisten kann. Und das Problem dahinter ist ja, dass heute gewisse Firmen mit sehr viel Marketingbudget, mit schrillen Farben, mit Rappern und Models einfach einen Lifestyle dahinter entwickelt haben, der ungesund ist, dass sich Dinge zu kaufen auf Pump cool geworden ist und in Social Media dann sogar sozusagen darüber geprahlt wird, wie viel Schulden man aufgebaut hat. Und Save Now, Buy Later ist sozusagen jetzt die nachhaltige Gegenströmung, zu sagen, was ja auch nichts Neues ist, aber es geht eigentlich darum, das Geld zu haben, bevor man es ausgibt für Konsum.
Und
das
verrückte ist etwas, Idee.
Ja, ist eine total verrückte Idee, was ganz was Neues. Ja. Aber manchmal muss man eben diesen alten Ideen vielleicht einen neuen, sexieren Namen geben, um mit den anderen sexy Namen irgendwie mithalten zu können.
Das denke ich mir nicht mehr, weil das sexy zu verkaufen natürlich sparen ist natürlich schwierig. Aber du hast jetzt quasi mit Monkey eine dazu passende App entwickelt, die quasi das vielleicht ein bisschen sexier machen soll. Kannst du kurz sagen, was es damit auf sich hat und wie kann die App Menschen beim Erreichen quasi von finanziellen Zielen vielleicht wirklich unterstützend unter die Arme greifen?
Ja, genau. Also mit Save Now, Buy Later, das ist genau unsere Vision, also Millionen Menschen dabei zu helfen, Ziele, aber auch Konsumziele zu erreichen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Und was wir machen dort ist, wir verwenden eben Gamification und Nudging. Bei Nudging geht es darum, sind sozusagen psychologisch sanfte Stöße, um Menschen dabei zu unterstützen, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. Mhm. Das Wichtige ist, es ist sozusagen ein Angebot, man kann sich aber auch anders entscheiden. Und das fängt dabei an, eben Zahlen sozusagen so darzustellen, dass sie leichter verdaubar sind. Oder ich sage jetzt mal, ein Führerschein um 3.000 Euro ist eine Riesenzahl für manche Familien, psychologisch sozusagen kaum zu greifen. Wenn man das aber dann runterbricht auf, wie viel muss ich pro Woche sparen, ist das etwas, was viel schneller machbar ist, oder? Oder was setzt man sozusagen als Default State in einer App ein, oder? Also muss ich jedes Mal manuell etwas sparen oder habe ich diesen Dauerauftrag, der am Anfang des Monats abgezogen wird? Das heißt, das sind alles so sanfte Stöße, um dabei zu unterstützen, eben diese gesündere Gewohnheit zu entwickeln. Und das ist etwas, was wir uns in der App sehr stark bedienen. Das heißt, wir brechen eben genau diese langfristigen Ziele runter in Wochen- oder Monatschallenges, dann sind diese Zahlen schon mal kleiner. Wir geben diesen Zielen einen Namen und ein Bild. Das habe ich ja davor schon gesagt. Das heißt, dass man das Geld dann weniger für etwas anderes verwendet. Wir schicken in unserem Fall sind es Push-Nachrichten. Hey Alexander, spar doch wieder mal 12 Euro für deinen Urlaub. Und du brauchst dann in der App nur auf Ja drücken und diese 12 Euro werden gespart. Und so spart man dann auf einmal während der Woche immer wieder kleine Beträge und ist dann überrascht, wie Ende des Monats dann doch ein signifikanter Betrag zusammengekommen ist, was man sich teilweise im Vorfeld gar nicht gedacht hätte, oder? Mhm. Und das sind alles so kleine Mechanismen, um in Summe dabei zu unterstützen, diese Sparziele dann zu erreichen. Mhm. Und wir haben dann in der App noch so diese zweite Seite, weil ich habe schon beschrieben, also sehr großer Bereich sind dann auch konkrete Konsumziele, der Urlaub, das neue Fahrrad, neuer Laptop. Und wir haben dann Partner aufgebaut, wo man dann diese Konsumziele dann auch günstiger sich erfüllen kann oder wo man durch seine täglichen Einkäufe einfach finanzielle Beiträge bekommt auf sein Sparkonto für diese Sparziele.
Aber überweise ich da auf ein eigenes Konto dieses Geld dann?
Genau, also das ist, man gibt der Monkey-App die Berechtigung, das Geld von einem Referenzkonto abzuziehen. Wir arbeiten mit einer Partnerbank zusammen, wo das Geld dann gesichert sozusagen für einen verwahrt wird.
Okay, das heißt, es ist nicht nur digital jetzt in der App als Symbol, sondern es ist tatsächlich dann auf einem Konto.
Genau, und man kann sich dieses Geld auch jederzeit wieder auszahlen. Man kann auch diese Ziele jederzeit umlabeln.
Ich schaff's doch nicht.
Ja, oder wir haben das auch während Covid gesehen, dass Menschen auf einen Urlaub gespart haben und dann das Geld dann doch anders gebraucht haben, oder? Oder jetzt gerade vor sozusagen den letzten 48 Monaten, wo auf einmal Kreditkosten gestiegen sind oder Kosten für Strom und Gas massiv gestiegen sind und man das Geld dann doch für was anderes gebraucht hat. Mhm. Und ich sage jetzt, aus der Verhaltenspsychologie würde es manchmal vielleicht sogar Sinn machen, im Sinne eines Commitment-Devices, das schwieriger zu machen. Das heißt, vielleicht erst das Geld auszahlbar machen, wenn das Ziel wirklich erreicht ist. Wir haben uns aber entschieden, dass wir dort einfach nicht paternalistisch sein wollen, sondern uns ist wichtig, dass die Leute diesen finanziellen Buffer auf der Seite haben und Notfälle oder sich Ziele ohne Schulden erfüllen können.
Ich habe mir tatsächlich mal ausgerechnet, dass ich trinke zu viele Energy Drinks, das weiß ich. Und ich habe mir mal ausgerechnet, was ich im Jahr dafür ausgebe und habe mir gedacht, ich könnte mir jedes Jahr ein neues iPhone dafür kaufen. Das wäre natürlich die Frage, ne? Also müsste ich dann mal ausprobieren, ob ich es dann schaffe, quasi zu sagen, okay, jedes Mal verzichten. Weil ich glaube, dieser sexy Faktor, den wir halt dem vorher gesagt hast, ne, das ist ja das Schwierige. Ne? Und habt ihr da irgendwelche grafischen Elemente? Du hast vorher Gamification angesprochen, dass ich irgendwie einen Geldberg dann noch sehe oder so. Oder wie werde ich jetzt psychologisch belohnt, wenn ich spare?
Ich sag, man sieht halt natürlich so seinen Progress-Chart in der App. Man bekommt sein digitales High Five jedes Mal, wenn man sein Wochen- oder Monatsziel erreicht hat. Wir haben zum Beispiel auch etwas, das sind so Sparregeln, Spar-Challenges, wo man sozusagen seine Ausgaben mit Sparen dann verknüpfen kann. Ich kann zum Beispiel angeben, dass, also die Entertainment-Regel, immer wenn ich in einer Bar oder in einem Restaurant was konsumiere, erkennt es die App und
schimpft mich.
Na, sie schimpft nicht. Also das ist vielleicht das Wichtige bei Nudging. Ja, ja. Es geht um positive Interventionen, oder? Aber man stellt zum Beispiel in der App ein, dass jedes Mal dann 10% gespart werden. Das heißt, wenn ich dort dann 40 Euro ausgebe, dann 44 Euro, also werden 4 Euro abgezogen aufs Sparkonto. Und ich verbinde so ein bisschen das Schöne mit dem Nützlichen und kombiniere diese Ausgabe mit einem Sparziel wieder.
Mhm. Okay. Jetzt ist das natürlich fast ein Luxus, sparen zu können. Ne? Du hast das angesprochen. Die Leute setzen sich Ziele, aber irgendwie viele haben gar nicht das Geld, quasi zu sparen. Was ist so deine Erfahrung? Ist es wirklich so dramatisch? Und dann auch, woran liegt das? Ist es quasi, haben die Leute auch nicht gelernt, mit Geld umzugehen? Ist das vielleicht ein Faktor, dass sie sich dann auch beim Sparen schwer tun?
Nee, ich glaube, das Feld ist zu komplex, um es sozusagen mit einer Antwort zu beantworten, oder? Weil man muss, glaube ich, schon unterscheiden, von welcher Einkommensgruppe man auch spricht, oder? Weil es gibt definitiv die Einkommensgruppe, die, man sagt so, Paycheck to Paycheck leben, oder? Also die das gesamte Einkommen, das sie verdienen, für die Lebenshaltungskosten ausgeben müssen. Und dann gibt es ein Einkommensfeld, aber die schon sozusagen mehr verdienen, aber nicht gelernt haben, mit diesem Geld auszukommen, oder? Und wie man das richtig verwendet und wo es schon so das Thema Finanzbildung eine Rolle spielt, wo wir aber auch den Zugang haben. Also es gibt ja diesen Knowing-Doing-Gap, oder? Also ich weiß, ich soll gesünder essen, ich soll besser schlafen, ich soll mehr Sport treiben, aber dieses Doing dahinter ist super schwer, oder? Und Finanzbildung als solches ist super wichtig, um einfach auch gewisse Dinge reflektieren zu können. Das löst mir aber noch nicht so ganz 100% dieses Doing-Problem. Und das ist etwas, was wir eben dann auch mit unserer App ganz konkret angehen wollten, zu sagen, wir schicken dir diese Nudges, wir geben dir diese Möglichkeit, über Challenges und Regeln ganz konkret in dieses Doing zu gehen und vergleichen uns manchmal eben auch so mit Activity-Trackern, oder? Es gibt Leute, die wollen laufen, die gehen raus und laufen einfach los. Und dann gibt es aber Leute, die einfach diese Gamification, vielleicht diesen digitalen Tritt in den Hintern irgendwo einfach haben wollen und auch brauchen, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Und das ist dann einfach unsere Zielgruppe.
Mhm. Finde ich super, weil grundsätzlich dieses Positive, also noch Nudging, was du angesprochen hast, also ich bin Smartwatch-Träger, also ich kenne es auch, diese Ringe schließen, ne? Das ist schon, wenn dir noch 500 Schritte fehlen, um diesen Kreis zu schließen, denkst du, okay, jetzt, dann gehe ich jetzt halt nochmal runter und laufe zweimal um einen Block.
Das ist ja das Problem, dass wir haben diese Tendenz zur Instant Gratification, die ist ganz stark psychologisch verankert. Das heißt, das Heute und Morgen ist mir einfach wichtiger als etwas, was weit in der Zukunft liegt. Und bei der physischen, mentalen und finanziellen Gesundheit ist es eben leider so, dass ich nicht heute die negative Konsequenz davon sehe, sondern erst in der Zukunft. Und um das zu lösen, hat man sich eben bei der physischen Gesundheit zum Beispiel überlegt, eben dieses Konzept dieser 10.000 Schritte. das inzwischen ein bisschen widerlegt ist, aber zumindest hat es dieses komplexe Feld von der physischen Gesundheit runtergebrochen, auf jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Ich glaube, es gibt Headspace und so weiter, die sowas Ähnliches im Bereich der mentalen Gesundheit gemacht haben. Und wir streben das eben in der finanziellen Gesundheit an, zu sagen, ein Ziel, das weit in der Zukunft liegt, runterzubrechen über diese Challenges in das Heute und dadurch auch ein bisschen vergleichbar zu machen mit den täglichen Ausgaben, die ich so mache, oder? Weil wenn ich einkaufen gehe, gebe ich sehr schnell mal 2 Euro für eine Packung Chips aus. Wenn ich aber 3-mal in der Woche 2 Euro einfach auf die Seite spare, weil es total einfach mit einem Klick geht, habe ich dann im Monat auch einen gewissen Betrag gespart.
Das ist total spannend. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es war auch, glaube ich, eine Studie voriges Jahr oder so, wo Leute, also das Hirn quasi eben, was du gesagt hast, mit heute und morgen ist relativ greifbar und dass in einer bestimmten Zeit, ich weiß nicht, ob es 5 oder sogar 10 Jahre waren, viele Menschen das als ein anderes Ich sehen. Das hat mit mir gerade gar nichts zu tun und das total abstrakt ist. Dieses Ich in 10 Jahren ist so weit weg, das ist eine andere Person, dass die profitiert, weil ich jetzt spare, ist halt ein total, also ist für Menschen offenbar wirklich schwierig. Darum finde ich das auch eben das so wichtig, dass man das ein bisschen vielleicht erklärt und immer wieder betont. Was man so ein bisschen die Rutsche jetzt auch legt, wir haben ganz oft Finanzbildung, ne? Auch sparen, investieren, das sind alles Sachen, die muss ich auch lernen. Ihr habt euch dazu entschieden, ein Kinderbuch herauszubringen, wo es ebenfalls um Finanzbildung geht. Kannst du da kurz erklären, wie kamst du der Idee? Ich weiß, du hast zumindest ein Kind.
Genau.
Wie sollte man auch deiner Meinung nach mit Kindern über Geld sprechen und quasi mit einem Kinderbuch als Eingang vielleicht?
Ja, das Kinderbuch, das war einfach ein Herzensprojekt, was sehr stark inspiriert worden ist durch meine Tochter. Das heißt, wir haben sehr viele Wimmelbücher zu Hause gehabt und ich habe irgendwie gemerkt, dass auch wenn in einem Wimmelbuch sehr wenig geschriebener Text steht, Kinder doch in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge dort zu erkennen und zu lernen. Oder? Also wir haben Wimmelbücher von Religion über Kunst zu Technik gehabt und ich war immer irgendwie überrascht, was meine Tochter daraus so mitgenommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es für diese Themen funktioniert, warum nicht auch für das Thema Finanzbildung? Und dann habe ich mir eingebildet, dort eben ein Wimmelbuch zu diesem Thema zu machen. Habe dann gesehen, wie teuer es dann doch ist, so aufgrund der Illustrationen so ein Buch zu entwickeln. Und haben dann gesagt, okay, wir investieren jetzt Geld in ein Cover und eine Doppelseite des Buches und machen dann eine Crowdfunding-Kampagne mit unserer Community auch, um die Entwicklungskosten dieses Buchs zu finanzieren. Und das haben wir eben dann gemacht und haben dann auch während der Crowdfunding-Kampagne schon fast 2000 Bücher verkauft und haben dann damit das Buch einfach fertig entwickeln können. Und das Ziel hinter dem Buch ist, eine niedrigschwellige und spielerische Möglichkeit zu geben, dass Eltern über das Thema Geld, Finanzen, Wirtschaft vielleicht im weiteren Sinn mit ihren Kindern sprechen. Weil Studien haben gezeigt, dass wir schon in einem Alter zwischen 5 und 7 Jahren die Einstellung zu Geld sehr stark prägen. Und zwar wird es geprägt durch unsere Eltern. Oder wir lernen von denen, ob Geld was Gutes oder was Schlechtes ist. Und wenn wir das einmal gelernt haben, dann legen wir das auch nicht mehr so schnell ab. Und heute ist aber sehr oft die Tendenz, dass man die Meinung hat, über Geld spricht man nicht, schon gar nicht mit Kindern. Viele Kinder bekommen auch kein Taschengeld mehr, weil man ja sowieso, wenn das Kind was braucht, dann kauft man es einfach. Das heißt, die lernen dann auch schon gar nicht mehr, irgendwie auch mit kleinen Eurobeträgen irgendwie umzugehen. Und wir wollten das eben über dieses Wimmelbuch ändern und habe mich dann sehr stark auch in die so pädagogischen Hintergründe von Wimmelbüchern eingearbeitet und habe gesehen, dass das Konzept des Wimmelbuchs einfach super interessant ist, weil das in der Lage ist, auch über ein größeres Altersspektrum relevant für ein Kind zu sein, weil Kinder einfach in unterschiedlichen Altern das Buch anders verwenden, oder? Wenn sie sehr jung sind, dann benennen sie einzelne Elemente. Das ist jetzt ein Baum, das ist ein Auto. Später sehen sie dann auf einmal Zusammenhänge zwischen Elemente und nochmal später fangen sie an, Geschichten zu spinnen, was davor und danach war. Und so haben wir eben in dem Wimmelbuch ein bisschen eben behandelt, eine Zeit, bevor es Geld gegeben hat, wo wir eben getauscht haben, dann wie das Geld erfunden worden ist und warum es erfunden worden ist. Das Thema Konsum auch, das Thema, wie werden Produkte produziert und dann eben auch eine Zukunft sozusagen, die vielleicht ohne Geld auskommt. Und das haben wir eben dort sehr schön mit Illustrationen dargestellt. Und im hinteren Bereich des Buches sind dann einfach gewisse Dinge dann nochmal beschrieben für den, der es einfach nachlesen will. Und der ein oder andere Tipp wird dann auch gegeben.
Glaubst du an eine Zukunft ohne Geld?
Ich möchte irgendwie daran glauben. Also es gibt ja schon verschiedene sehr schlaue Menschen, die das Thema AI einfach auch weiterspinnen und sozusagen die Meinung vertreten, dass wir irgendwann mal in der Lage sein werden, so die Jobs, die einfach für uns sehr schwierig sind und die eigentlich niemandem Spaß machen, über Technologie irgendwie abzuwickeln und das Thema Geld zu verdienen eine Nebenrolle spielen wird. Ich glaube, es ist, glaube ich, schön, irgendwie das einfach so als Vision irgendwie zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden.
Ja, ich glaube, Star Trek baut ja auch ein bisschen auf der Idee auf. Was wären so deine drei abschließenden Tipps aus deiner ganzen Erfahrung rund um das Thema Sparen, psychologische Gesundheit damit auch verbunden? Was würdest du da abschließend jetzt jemandem sagen, der sagt, ich will da mitmachen?
Ich glaube, drei Dinge wären das erste, pay yourself first. Das heißt, von der Devise wegzugehen, ich spare das, was am Ende des Monats übrig bleibt, dahin gehen zu sagen, ich habe einen Überblick über meine Ausgaben und am Anfang, sobald ich meinen Gehalt bekomme, bezahle ich mich zuerst. Das heißt, da wird als allererstes das Geld für meine Zukunft auf die Seite gelegt und dann muss ich mit dem auskommen, was am Ende des Monats sozusagen noch übrig ist. Ich glaube, das Zweite ist schon auch wirklich diese 48-Stunden-Regel, die einfach auch sehr wertvoll ist, sich selber ein bisschen zu disziplinieren und wirklich auch ein bisschen die Emotion aus einer Kaufentscheidung rauszunehmen, vor allem wenn es um größere Beträge geht. Man kann ja sagen, jeder Einkauf über 200 Euro, da möchte ich erstmal darüber schlafen, oder? Und ich glaube, das ist auch so für die eigene Selbstdisziplin was ganz Gutes, sich dahingehend so ein bisschen zu trainieren. Und das Dritte ist dann schon auch, sich Ziele zu definieren. Denn niemand ist wirklich motiviert, eine undefinierte Menge Geld für einen undefinierten Zeitraum in der Zukunft, wo ich nicht weiß, was ich damit machen möchte, irgendwie zu sparen, sondern sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, worauf spare ich eigentlich hin? Und ja, das ist das, wo wir mit Monkey natürlich dann auch sehr gern weiterhelfen.
Martin, vielen Dank für deine Einblicke, sowohl in die psychologischen als auch in die handfesten. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit der App und bis bald.
Danke dir, bis bald.
Wir haben also gelernt, dass Geldausgeben oftmals mit einer Belohnung gleichgestellt wird, aber auch Sparen Spaß machen kann, speziell in Zeiten wie diesen. Dem Thema Nudging hat sich übrigens unser Schwestern-Podcast Edition Zukunft mit einer ganzen Folge gewidmet, die ihr euch unbedingt anhören solltet. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon. Ciao und bis bald.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.